Herzlich willkommen zu Theater Total. Ein Podcast des Theater Bielefeld. Und hier sind Ihre Gastgeber, Norad Becker und Georg Böhm.
Guten Abend, Norad. Herzlich willkommen an alle Zuhörer zum depressiven Podcast.
Ja.
Norad, dir geht's nicht so gut, sagst du, ne? Du hast heute ist nicht so dein Tag?
Nee, ich bin heute irgendwie nicht so gut drauf. Aber du hast mir gerade versprochen, dass wir das noch hinkriegen.
Ja, safe, das läuft von alleine. Wir sind so back to the roots. Wir machen es uns gemütlich im Wohnzimmer von Norad Becker.
Hi.
Hi, Norad Becker. Wie funktioniert das denn eigentlich mit unseren Kategorien? Für alle Neuhörer da draußen.
Also, ja, liebes Publikum, da wir heute der depressive Podcast sind, werde ich euch jetzt mal erzählen. Es geht erst um ein Stückthema. In dem heutigen Falle ist es Stolz und Vorteil oder so. Dann kommen unsere wirklichen Probleme. Wir haben auch eine Mitarbeiter der Woche und natürlich auch Gossip.
Cool.
Ja, oder? Ja. Jetzt grooven sie.
Oder wenn, ich würde weiterhören wollen. Ich möchte ich würde entdecken wollen, wie Norad Becker durch den Abend läuft. Easy peasy lemon squeezy. Dann viel Spaß. So, Norad, dann kündige doch mal unser Stückthema an, bitte.
Ja, Stolz und Vorteil oder so.
Zombies.
Genau, das hättest du dir gewünscht. Tatsächlich gibt es ja Stolz und Vorteil oder Zombies. Hast du dir das
nicht
mal angesehen?
Oder und Zombies.
Und Zombies. Hast du
das? Safe habe ich den gesehen.
Was?
Ja.
Aber jetzt erzähl mir mal darüber ein bisschen.
Eigentlich ist es Stolz und Vorurteil und Zombies. Also der Titel.
Also wirklich?
Ja, da sind halt Frauen und Männer und die lieben sich und die müssen und dann sind da auch noch Zombies.
Also ja. auch 19. Jahrhundert und so? Kostüm und
ja,
so?
Kostüm. Die Zeit, ja, Kostüm. Ja,
Zeiterzählung mit Zombies. Ja. Okay, geil. Muss ich mir mal ansehen?
Ja, muss
ich
mal machen.
Es
wird, glaube ich, besser als ein Theaterstück.
Ja, meinst du?
Ja, ich zähle hier echt high.
Okay, gerade. Also wenn die Leute Grüße dich jetzt Darius. Hören, ja genau, wenn die Leute dich jetzt hören, werden sie auf jeden Fall in das Stück gehen.
Ja, ist so.
Genau, ist ja. So. Aber wir reden ja heute über Stolz und Vorteil.
Worum geht's denn da eigentlich?
Oder so. Eine Adaption von Schauspielerin und Schriftstellerin Isobel MacArthur. Warum betonen wir das?
Ja, wir werden dazu später.
Haben sich die Eltern verschrieben? Wir wissen es nicht. Und sie hat sich eine moderne Version im Prinzip überlegt. Und zwar wird auch Stolz und Vorteil erzählt, aber von 5 Bediensteten, die quasi die Geschichte von Stolz und Vorteil erzählen, indem sie in alle wichtigen Personen dieser Geschichte schlüpfen.
Also fünf Frauen spielen wie viele Rollen?
18. Ja, und um das Publikum jetzt nicht zu langweilen, würde ich sagen, steigen wir direkt ein in das Interview.
Hören wir uns doch mal an, was die gesagt haben, Norad, oder?
Okay, los geht's. Herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer.
In unserem?
Irene Wildberger. Susanne Schiefer und Nicole Lippold. Wer bist du nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Sag nochmal.
Norad Becker.
Du bist Norad Becker. Dann bin ich Georg Böhm. Ich weiß nicht, ob ich Georg Böhm sein will.
Jeder will Georg Böhm sein.
Ja.
Aber das ist das Podcast für ein anderes Thema. Und wird ein andermal erzählt.
Okay. Wofür sind wir eigentlich hier?
Du hast doch die hübschesten Frauen vom Theater eingeladen für Stolz und Vorurteil und Zombies.
Ja. Und für Zombies. Zombie bist du?
Ich darf leider nicht mitmachen.
Ach so, schade.
Ja.
Okay. Ich habe eine Mindmap, es werden ja nicht alle Rollen aus Stolz und Vorteil, wir müssen sagen Stolz und Vorteil oder so.
Genau.
Adaption von Isobel
MacArthur.
Genau. Oh, ich wette, bei der Geburt von Isobel hatten die Eltern einfach nur einen Schreibfehler und die waren dann zu stolz.
Nein,
und Vorurteil, um dazu zu gehen.
Seitdem wird sie immer Isobel.
Nein, meine Tochter heißt Isobel.
Isobel sage,
ihre Großmutter
Isobel.
Und ihre Urgroßmutter.
Mit drittem Namen.
Genau, ich würde ja gerne wieder mit einem Spiel starten. Das ist so eine Art Tabuspiel und tatsächlich müssen Georg und ich auch mitraten. Also ihr könnt entweder einen Satz aus einem dieser vielen Rollen oder auch vielleicht einen Satz aus einer anderen Rolle, die ihr nicht spielt, quasi ein bisschen darstellen oder mimen oder die Rolle beschreiben. Und wir müssen dann sagen, das ist ein Mann, das ist Mr. Darcy oder Jane oder...
Ich kenne nicht eine Figur aus dem Stück.
Aber du hast doch Stolz und Vorteil und Zombies gesehen.
Ja.
Also ja, sind aber, ja alle auch da drin.
Ja, aber da ging es um Zombies. Also.
Ich wollte dir noch Props für deine coole Mindmap geben.
Ja.
und fragen, für wie viel Geld du sie mir verkaufst.
Setz den Preis hoch an.
Spiel geht los. Easy. So läuft.
Reicht dir das jetzt schon? Okay, wer will anfangen? Ich. Okay. Du kannst da jetzt alles reinlegen. Suse.
Das ist, die also, Leute, die
ich
hören.
Ich beschreibe einfach mal. Suse steckt die Faust in den Mund und
ich weiß es schon,
zeigt
aber
Busen.
Es ist gemein, wenn ich das jetzt schon sage.
Hau kannst raus. Du Georg und mir ein bisschen helfen, weil wir uns ja gar nicht...
Es ist eine von den 5 Bennett-Schwestern. Es ist die,
okay. Die jüngste Bennett-Schwester. Weil Jane ist die älteste, Elizabeth ist die zweitälteste. Dann gibt es noch Kitty, Mary und Lydia. Und da Kitty aber nicht besetzt ist... fällt die Wahl auf Mary oder Lydia?
Bitte?
Ich wollte nur kurz sagen, dass es in der Reihenfolge der Bennett-Schwester Jane, Elizabeth, Mary, Kitty und Lydia ist. Aber Kitty ist nicht besetzt, das ist korrekt.
Es ist Lydia.
Lydia. Es ist Lydia. Du schneidest es so zusammen, dass ich immer die richtigen Antworten sage, bitte. Ja? Warte, also nach der Performance zu urteilen, das kann nur Lydia gewesen sein, die jüngste Bennett-Schwester.
Ja, total souverän. Ja, natürlich.
Ich würde noch gerne kurz, weil du die Faust in den Mund gesteckt hast, sagen, dass das eine sehr schöne Stelle in dem Stück ist, wo sie auf dem Ball sind und Mr. Bingley ist gerade gekommen und alle scharen sich um ihn rum, um ihn zu überzeugen und also ihn zu bezirzen sozusagen. Und dann kommt Lydia, die jüngste Bennett-Schwester, kommt so zu Mr. Bingley und sagt so, gucken Sie mal, ich kann mir die ganze Faust in den Mund stecken.
In dem echten Stolz und Vorurteil, da macht ja auch meine Lieblingsschauspielerin Keira Knightley mit. Oh, dieses Grinsen, wenn die so lacht. Oh.
Ich glaube, wenn sie dann da stehen würde und mit diesem Lachen, und da würdest du auch.
Ich glaube, ich müsste anfangen zu lachen erstmal.
Was ja per se schon mal nicht schlecht ist. Aber habt ihr euch nicht sowieso schon oft mal irgendwie im Leben vorgestellt, wie das wäre, wenn ihr gewissen prominenten Menschen begegnet, wie ihr dann reagiert? Ich habe mir das immer früher vorgestellt, so bei Brad Pitt. Mhm. Ich den sehe dann mich natürlich super souverän und so, hi Brad. Und dann einfach so. Und dann sagst du überhaupt nicht, dass ich irgendwie jetzt ein Fan oder ein Groupie wäre oder so. Habt ihr das? Kennt ihr das?
Ja.
Also wäre jetzt schlimm, erzähl wenn mal. Ihr Nein sagen würdet, wäre ich so ein bisschen lonely. Mit
Irina?
Dein Szenario? Mein Szenario ist leider, ich beneide dich ein bisschen um deins, weil ich bin nicht so souverän in meinem Szenario. Ich befürchte tatsächlich, die Person irgendwann mal zu treffen, weil dann weiß ich schon, dass es unbefriedigend sein wird. Und das ist nämlich Johnny Depp. Ich war als Teenagerin krasser Johnny Depp-Fan. Mein ganzes Zimmer war zugekleistert mit Postern.
Aber wie ist dein Szenario?
Eigentlich ist mein Szenario nur so ein Gedankenstrudel, wo ich mich nicht traue und sage, aber jetzt ist die Chance und was sage ich dann? Und so sagen, ich bin voll der Fan, ist ja auch irgendwie, sagen ja auch alle dann. Und deswegen in meinem Szenario sitze ich da, denke unheimlich viel nach und werde nichts tun.
Du schaffst es nicht mal in einem Gedankenszenario, dir irgendwas auszumalen, was richtig geil ist. Bitter.
Okay, dem müssen wir mal irgendwann noch nachgehen.
Susanne, was bei dir?
Bei mir ist, glaube ich, tatsächlich, dass ich das Gefühl mit dieser Person, wenn ich den oder die richtig toll finde, in einem Raum bin, dass mir das dann fast reicht. Also, dass ich genau das dann gut finde, diese Person nicht anzusprechen, sondern so denken, hey, wir haben gerade denselben Kellner. Also, ich finde eher cooler, weißt du, dass man sich nicht da so dann so unterwürfig hinstellt und irgendwie sich so ins Verhältnis krampfhaft versucht zu setzen, sondern ich finde viel geiler, wenn ich lässig an seinem Tisch vorbeigehe, denke, ja, das ist gerade... Weiß ich nicht, wer auch immer.
Wer eigentlich?
Ich glaube, Daniel Craig.
Mir fällt gerade ein, ich habe in Berlin mal in einer Bar gearbeitet, in Kreuzberg. Und die hat über Nacht so diese ganzen Filmleute bekommen. Und zwar gab es so eine Filmpreisparty, wo sie so alle waren. Alle, die man so aus dem deutschen Fernsehen kennt. Ich hatte gerade so auf der Schauspielschule angefangen und kannte so ganz viele noch nicht so richtig. Und das war echt toll, weil dann waren die so alle da und ich habe die so bedient. Die wurden irgendwie immer betrunkener und entlarvten sich dann so. Nach 2 Stunden dachte ich so, krass, die sind irgendwie...
So normal. Zweites Spiel. Und zwar geht das Spiel an dich, liebe Irene.
Okay.
Und zwar musst du uns das Schauspiel eben Stolz und Vorurteil oder so in 3 Minuten verkaufen.
Also, das Stück Stolz und Vorurteil oder so ist eine Bühnenadaption von dem Roman von Jane Austen, Stolz und Vorurteil, in dem es um 5 Schwestern geht, die verheiratet werden müssen, weil sie sonst bei dem Tod des Vaters mittellos wären. Das spielt vor der gesellschaftlichen Hintergrund zu der Zeit in England. Im
1813?
Genau.
1813?
Danke, Nord.
Da durften Frauen nämlich kein eigenes Geld besitzen und wenn dann kein männlicher Erbe da war, sind sie auf der Straße. Und der Roman beschreibt quasi, wie vor allen Dingen 2 der Bennett-Schwestern, so heißen die, sich tatsächlich in dieser Suche, in diesem Vorhaben wirklich verlieben. Und berühmt sind Mr. Darcy und Elizabeth Bennet, die zunächst mal erstmal nicht zusammenpassen scheinen, aber dann im Laufe des Romans dann doch. Kurzfassung. So, und das.
Du Arme, ich setze mich hier gerade voll unter Stress.
Aber voll gut.
Und das Irene. Stück quasi ist eine sehr gelungene Komprimierung des Romans für die Bühne, wo es die Setzung die ist, dass die Geschichte, die ich jetzt kurz umrissen habe, von 5 DarstellerInnen gespielt wird, die Housemaids spielen, die diese Geschichte rund um Mr. Darcy und Elizabeth erzählen, indem sie schneller auch Rollenwechsel haben. Also zum Beispiel die Rolle von Mrs. Bennet wird von derselben Person gespielt, die auch Mr. Darcy spielt, was auch zu einem bestimmten Komikfaktor dann auch führt, weil sehr schnell die Rollen gewechselt werden, ein hohes Tempo auf der Bühne ist. Und last but not least, es ist natürlich auch noch eine Karaoke-Show. Es wird zwischendrin in den Szenen auf der Bühne immer wieder gesungen. Deswegen ist es einfach eine rasante, komische Bearbeitung, die mit viel, wie hat Isabel MacArthur gesagt, it's Austin-y, it's Disco-y oder so, and it's Bonanza. Aber das habe ich irgendwie nicht verstanden, was sie damit meint. Also es soll halt so...
Geil, du hast es geschafft. Oh. Ja, mega, auf den Punkt. Geil. Es sind 5 Dienstmädchen aus dem Hause Bennet, die dann quasi eben rollenschlüpfend die ganze Geschichte dieser Stolz- und Vorteilgeschichte erzählen. Wie darf ich mir das vorstellen?
Wenn man Downton Abbey kennt, stellen die 5 so praktisch eigentlich so einen kompletten Hof dar. Also die spielen in Kriegszeiten, spielen die auf allen Höfen. Die sind Köchinnen, die sind Angestellte, die sind Zofen, die sind Chauffeurinnen, die sind alles. 5 Frauen, die man teilweise auch aus dem Film kennt, die man teilweise auch im Roman wiederfindet.
Ah ja. Ich wollte noch kurz dazufügen, das habe ich in meinem Intro jetzt nicht gesagt, was auch noch ein großer Pluspunkt von dem Ganzen ist, ist, dass die 5 Dienstmädchen sind nicht die aus dem Hause Bennet, sondern die stammen aus dem Jane Austen-Kosmos. Das ist, finde ich, ist auch ein Herausstellungsmerkmal von diesem Stück, dass es auch so ein bisschen die Fans von Jane Austen anspricht.
Ah, ich verstehe.
Und ist es zum Thema zu deiner Frage, was erwartet einen? Ich finde, es hat etwas von einer Art und Weise, wie zum Beispiel Kindertheater spielen. Wir sind auf einem riesengroßen Geburtstag und 5 Frauen haben unglaublichen Spaß daran, diese Geschichte zu erzählen und sie auch zu spielen. Und deswegen hat es alles so etwas von, okay, ich bin jetzt die Prinzessin, du bist der Prinz, du spielst das Krokodil und du bist der Kasper. Und wenn uns die Rollen keinen Spaß mehr machen, tauschen wir mal und dann gucken wir, was passiert.
Aber genau, das wäre meine Frage gewesen, ist es sowas Karikatives oder imitiert ihr oder schlüpft ihr da also wirklich ernsthaft rein und sagt, ich erzähle dir die Geschichte aus der Perspektive?
Wir schlüpfen ernsthaft rein. Es ist keine Karikatur, es ist kein Anzitieren. Also es ist ein ganz ernsthaftes Behaupten der ersten Liebe, des ersten Schmerzes, der ersten Zurückweisung, all das, was in diesem Roman, in diesem Stück passiert, erzählen diese 5 Frauen mit Leib und Seele.
Gibt es für euch 5 Personen, die ihr dann diese Geschichte erzählt, in diesem Stück auch ein Happy End?
Für die 5 Dienstmädchen? Ja. Leider nein. Das ist ja das große Problem.
Genau. Ja. Nein.
Was ihr so erzählt habt, obwohl ich mich ja so gut vorbereitet habe, kann ich mich ja echt hart überraschen lassen. So. Also aus eurer Perspektive mal so, worum es eigentlich geht bei Stolz und Vorteil und Zombies. Und ich merke, dass allein das schon reicht, um irgendwie darüber nachzudenken, was ist das eigentlich also, mit den Frauen in unserer Gesellschaft? Wie hat sich das verändert? Warum hat sich das verändert?
Ich meine, dass sich noch gar nicht viel verändert hat. Also kontroverse, ich hause jetzt hier mal in den Raum. Natürlich können wir jetzt unseren eigenen Beruf ausüben und können wir uns viel mehr identifizieren über das, was wir tun. Aber ich glaube, wir Frauen leiden immer noch darunter, dass wir uns das richtig anerlernen und trainieren müssen, uns davon freizumachen.
Ich habe was ganz Tolles von der Regisseurin gelesen, die die Uraufführung in Wien gemacht hat, also ne, die deutschsprachige Erstaufführung dann sozusagen. Und da wurde sie so gefragt, wie macht man das denn eigentlich, dass man jetzt mit 5 Frauen so diese ganzen Männer erzählt? Wir erzählen gar nicht so viele Männer, wir erzählen mehr die Frauen tatsächlich. Und da hat sie gesagt, sie fand es mit ihren Schauspielerinnen total spannend rauszufinden, wie Männer einen Raum betreten und wie Frauen einen Raum betreten. Mhm. Und darüber brach dann so eine Debatte auch bei uns los. Was ist es eigentlich? Also was unterscheidet den Mann von der Frau in der Gesellschaft? Also jetzt nicht von der Physiognomie und so, das wissen wir alle.
Ja, Penis, aber klar.
Penis, klar. Und diese Selbstverständlichkeit, die wir jetzt noch nicht so oft geprobt haben, aber schon wenn man den Text liest, man einfach spürt, wie selbstverständlich sich diese Männer durch dieses Stück bewegen und wie oft diese Frauen sich in Frage stellen. Das finde ich echt abgefahren.
Ja, die Konstellationen und die Geschichten, die sie da schreibt, die sind halt wirklich irgendwie auch hoffnungsvoll oder auch so ein bisschen edgy, weil sie da Dinge ins Leben ruft, die so wahrscheinlich in der Zeit in England nicht passiert sind. Und das finde ich erstmal besonders. Und das merkt man auch bei Darcy und Elizabeth, wie die miteinander sprechen. Die reden wirklich miteinander, die diskutieren miteinander. Und wir sind sehr oft bei Elizabeth und sehr oft in der Art und Weise, wie sie sich reflektiert. Und das finde ich ist eine Besonderheit, dass wir über eine Frau lesen und ihr Innenleben, dass wir eine denkende Frau da haben, die über sich selber reflektiert.
Aus und der auch, Zeit, ne?
Genau, und auch Fehler einräumt und so. Und dann habe ich, und das empfehle ich auch, kurz danach Bridget Jones geguckt, der eine moderne Adaption von dem Stoff ist. Und aus den Nullerjahren oder 90er-Jahren ist, ich weiß es gerade nicht genau.
Ja, Ende der 90er, den hatte ich mal in einer Sneak-Preview. Oh, wow. Ich gekotzt. Oh, das war so
da kann
übel.
Man sich ärgern,
das,
ne?
Nee, das, vor allen Dingen war das meine erste Sneak-Preview. Und irgendjemand hat dann hat mir erzählt, dass es super geil ist, weil die Kinokarten sind günstig. Und manchmal kommen echt gute Filme. Und dann war
Bridget Jones. Ja, das ist wirklich ärgerlich.
Nee, ich wollte nur noch anfügen, ich bin noch bei dem, was die Rene gesagt hat. Und warum erzählt man das 2022? Ja. Und ich glaube, je konsequenter man die Metapher zeichnet, so wie sie da ist und steht, desto mehr Sinnlichkeit erfährt mich und desto individueller kann ich aus meiner Sicht betrachten, was ist jetzt gerade eigentlich mein Problem oder wo ist mein Topic 2022? Ich glaube, man kann da jetzt nicht irgendwie sagen, wir konzentrieren uns jetzt darauf oder auf die Gender Pay Gap oder. Je lustvoller ihr das schafft, das zu gestalten, je mehr ihr mich irgendwie fickt, weil ich erst lache und danach ich schockiert bin, desto mehr habe ich die Möglichkeit, da reinzugucken und zu denken, wo ist eigentlich mein Problem, auch als Mann. Hm. Das finde ich toll. Und tatsächlich bin ich sehr, sehr neugierig auf den Abend und ich bin auch ein bisschen neidisch, weil ich durfte noch nie so richtig eine Frau spielen, weil die gerne mal gemacht hätte oder machen würde. Oh, das würde mir richtig viel Freude bereiten.
Und es ist ja nicht so, dass ihr nur sprecht, ne?
Nee.
Sondern da
die Suse singt ganz viel.
Die Suse oder ihr alle auch?
Ja, wir alle, aber Suse am meisten. Viele kann man mitsingen. Bei vielen freut man sich, dass man endlich mal den Text richtig hört und denkt so, ah, das singen die.
Habt ihr auch?
Es gibt aber auch fremde Songs, die ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe.
Habt so ihr dachte, moderne Kostüme oder schon 19. Jahrhundert Kostüme?
Ja.
Ein bisschen so. In Anlehnung?
Ja.
Okay, geil.
Was schwimmt denn da mit, Susanne?
Nix. Ich habe, als ich klein war, wollte ich Schauspielerin werden, weil ich diese Kleider tragen wollte, die wir in dieser Produktion tragen. Deswegen.
Das kann ich auch nur
danke
sagen.
Danke an dieser Stelle.
Ich habe auch Kleider an, wo ich genau diesen gleichen Gedanken wie Suse verspürt habe, wo ich dachte, oh toll.
Sowas
mal wieder anziehen.
Mega! Also excusez-moi, wenn jetzt ein Kostümbildner zu mir kommen würde und sagen würde, also Anzug tragen auf der Bühne finde ich so immer geil. Oder ein Superhelden-Outfit, ich würde es so feiern. Oder so ein Fettsuit.
Ja. Es sind auch noch, also wenn die Farben meiner schlaflosen Nächte auch. Also es ist auch so bei mir ein zartes Rosé und so. Und das hatte ich an und ich dachte, also Vergangenheit-Suse wäre in Tränen ausgebrochen.
Ja, aber es ist doch mega geil. Ja. Und wenn ihr dann einen Abend über Liebe spielt, über Irrungen und Wirrungen und über die Rolle der Frau und ich sitze da und ich muss lachen und weinen, dann ist es doch mega. Und dann singt ihr auch noch.
Ja. Geil.
Hammer.
Also wann ist die Premiere?
Am 11.2.
11. Februar, liebes Publikum. Eigentlich könnten wir tatsächlich in dieser Runde eine ganze Folge dieser Thematik widmen. Also Erziehung, Frauenstatus, Männerstatus, wie frei fühlen wir uns alle?
Mhm. Finde ich eine gute Challenge.
Ich bereite mich richtig hart vor, so wie jedes Mal.
Ja, so wie. Du kommst einfach als einziger Mann. Das ist deine Vorbereitung.
Ja, nicer Talk. Ich finde, das hat sich bewährt, dass wir so ein Stück Thema immer zu fünft besprechen. Mhm. Macht einfach mehr Bock. Du, ich habe ja eine geile Mindmap gehabt.
Ja, ich habe die
werde ich dann einfach als Foto auf Instagram posten. Auf jeden Fall ist Premiere am 11. Februar. Mhm. Regie führt Dariusz Jastasty. Genau, und eben 5 sehr spannende Darstellerinnen in 18 Rollen.
Ja, und alle heiß sind, just saying.
Das kannst du besser beurteilen als ich.
Na, ich bin mit der Geilsten zusammen.
Die Geilste, die dich immer schubst, wenn sie wütend ist.
Ja, genau, die Schubserin. Ich bin mit der Schubserin zusammen.
Ja, Topic Change.
Hast du was? Wirkliche
Probleme!
Wow. Das war echt schlecht angerissen. Hast du ein wirkliches Problem?
Habe ich.
Hast du die aufgeschrieben?
Nein, ich habe mir nur Ich habe mir nur einen Titel dafür überlegt. Also mein wirkliches Problem heißt Silikonkopfattacke.
Oha.
Weißt du? Also für meine nächste Produktion, die ich hier am Theater Bielefeld mache, also da haben sie von mir einen Ganzkopfabdruck gewollt.
Ah, okay.
Das ist ja im Prinzip, um das mal dem Publikum zu erläutern, damit man quasi den Kopf eines Darstellers oder einer Darstellerin komplett nachbilden kann, bekommt man eine Glatze geklebt und dann fließt flüssiges Silikon über den kompletten Kopf bis quasi bis Schlüsselbein so und nur die Nasenlöcher bleiben frei.
Wie werden die freigehalten?
Also es wird halt so schön verteilt und dann ganz vorsichtig, also das ist so dickflüssig. Hast du das noch nie gemacht, einen Ganzkopfabdruck?
Okay. Nur Gips.
Okay, genau. Und das fließt dann so und du kriegst dann schon leichte Beklemmung, aber du versuchst dann irgendwie ruhig zu atmen. Und dann merkst du so, okay, das geht jetzt so langsam über die Augen. Okay, die Augen sind zu, aber es ist noch flüssig. Mhm. Und dann geht das über die Nase und da schauen die, dass dann diese Nasenlöcher, wirklich nur die Nasenlöcher offen bleiben. Und der Mund, der Mund ist zu und die Ohren. Also es geht auch in die Ohren. Das heißt, du hörst nichts mehr, du siehst nichts mehr. Und dann wird diese Silikonmasse fest. Das heißt, es entsteht so ein Vakuum, so ein und du hast nur die freien Nasenlöcher. Das dauert eine Weile. Und dann,
kann die auch zu fest werden?
Nee, ich glaube, das ist schon ein gutes Material.
Das wäre bitter, wenn du bis an dein Lebensende dann wie so ein...
Ja, achso, das wird noch drunter so eine Art Vaseline auf die Haut geschmiert, damit sich das Silikon auch von der Haut gut löst. Mhm. Also damit es da keine Probleme gibt, falls die mich da schnell rausholen müssen und so weiter. Jedenfalls bist du rundherum komplett eingeschlossen in Silikon und dann werden Gipsscheiben gelegt. Also es wird nochmal ein kompletter Gipsabdruck um die Silikonmasse herum.
Ah, dann wird es noch richtig dunkel.
Kennst du das, wenn man so ewig lang die Augen zu hat, dann wird man auch müde.
Ja.
Und ich döse so weg und dann zieht warme Luft durch die Nasenlöcher und dann auf einmal war das ein Mix aus, ich werde wach und krieg keine Luft mehr und der Magen zieht sich zu, Panikattacke, wirklich. Und dann so, ich muss raus. Okay, Fabian, unser Maskenbildner, super schnell reagiert, hinten an den Hinterkopf die ganze Silikonmasse aufgeschnitten.
Oh nein, alles umsonst.
Gerissen, nee, zum Glück nicht, aber aufgezogen, du bist gleich draußen, ich konnte schon nicht mehr und dann löst sich das so langsam von dem Gesicht und von der ganzen Haut und auf einmal kannst du wieder frei atmen. Das war der Wahnsinn. Ich war so auch so ein bisschen enttäuscht, ja.
Von dir?
Ja, weil ich wusste, dass es viele schon gemacht haben. Da, weißt du, gibt so welche, ja, ich habe das schon zweimal gemacht. Und ich dachte so, warum kann ich das nicht? Ich habe voll die Panikattacke gekriegt.
Aber du hast eine Story zu erzählen. Die anderen können sagen, habe ich gemacht. Das eine Mal bin ich mal durch den See geschwommen. Das ist doch keine Story.
Nee, ist es nicht.
So gut.
So.
Ich hatte das nicht bei meinem Gipsabdruck. Ich habe das als sehr heimlich empfunden, weil ich den Mädels da tierisch vertraue. Das ist nicht so, dass ich denke, ja, aber wenn.
Ja.
Sondern ich kann das komplett abgeben und weiß, nee, das ist easy so. Ich kann mich jetzt einfach fallen lassen und das genießen, dass jemand mit warmem Wasser immer so kurze... so auf meine Sicht so Dinge raufdrückt und dass da Leute sind, die achten genau darauf, dass es mir die ganze Zeit gut geht, weil das wollen die ja auch und das funktioniert komplett.
Aber wenn die Silikonmasse drunter ist.
Oh, das würde ich gerne mal erleben tatsächlich.
Mach das mal, ohne Scheiß. Ich finde es auch so krass, wie die Psyche funktioniert, ne? Du hast zwar Nasenlöcher und du bist ja eigentlich nicht in einem Raum irgendwo eingeschlossen, sondern das ist die Psyche, die es aber dann irgendwie suggeriert bekommt. So, wirkliches Problem mit Georg B.
Ah, das ist ein ambivalentes Problem tatsächlich. Es geht bei mir um Perücken. Und zwar hasse ich es wie die Pest, wenn ich ein Stück spiele und ich kriege von der Kostümbildnerin unnötigerweise eine Kackperücke.
Okay.
Weil Perücken bedeuten, erstmal dass deine Maskenzeit verlängert sich automatisch um 15 Minuten Minimum, je nachdem, was du da kriegst. So.
Ja.
Dann werden ja so die Haare entweder geschneckelt, je nachdem wie lang die sind, oder so abgebunden. Dann kriegst du die Perücke übergezogen. Dann kommen da Nadeln rein. In 95% der Fällen funktioniert das. Und alte Maskenbildnerinnen, die jetzt nicht mehr da sind, oder eine alte Maskenbildnerin, die hat sich halt einen Scheiß drum gekümmert. So. Die hat die Nadel halt einfach reingegeben. Und das war immer ein Glücksspiel. 50-50, ob die jetzt irgendwie meine Kopfhaut, die an meiner Kopfhaut festtackert oder einfach so. Die hat mal die Kopfhaut von einem Kollegen geföhnt. Das war witzig. Die hat nie aufgehört und die hat mir gesagt, au, 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 au. Dann hasse ich es, wenn die Perücken zu viel Tüll haben und man immer noch bis Reihe 12 irgendwie sieht, das ist eine Perücke. Ja. Und ich komme mir da manchmal so picky vor als Künstler, weil ich sage, ah, könnt ihr nicht irgendwie mal sehen, dass... Ich liebe auf der anderen Seite zum Beispiel die Perücke von Blackbird. Da sah ich aus wie der junge Rudi Völler.
Echt?
Ah, oh, mega geil. Oh, mega geil.
Also ich kann dein Problem total verstehen. Ich habe ja sehr oft Perücken. Ja. Ne? Also,
du hast doch nicht so schöne Haare wie ich.
Ja, nee, habe ich tatsächlich nicht. Meine sind nicht so...
So voll, voluminös. Ich wäre eigentlich das perfekte, mittelmäßige, mittelalte Drei-Wettertaft-Model. Tatsächlich.
Ich werde auf Instagram natürlich ein Foto von dir und deiner aktuellen Frisur posten, damit die Leute dann direkt auf Instagram nachschauen können, wovon wir hier sprechen.
Ja, wer sind die beiden eigentlich? Ich glaube, wir müssen uns ja eh transparenter machen in sozialen Netzwerken.
Bin ich jetzt dabei. Also das ist jetzt der Plan, weißt du, das ist der Plan.
Wir brauchen auch einen eigenen Channel.
Natürlich, das kommt
nicht
ja noch.
Nicht Noah Becker und Georg Böhm, nein. Ja. Wir brauchen Theater total.
Ja, ich weiß. Ist ja gut.
Nein, ich meine, das geht ja auch raus an mich. Du kannst ja nicht alles machen. Ich komme ja nur her und laber und du bist die, die vorbereitet ist. Das kann ich ja genauso machen.
Für heute habe ich sogar einen Abspanntext. Ja, weil ich dachte, es muss auch mal ein bisschen bekannt werden, wer das ganze Ding sich hier ausdenkt, wer das ganze Ding produziert und so, wie das ganze Ding läuft.
Das ist ganz gut. Apropos Podcast, genau. Wir waren dabei, ich habe über Perücken geredet, du hast über Silikonabdrücke geredet. Ja, also um das nochmal ganz klar und deutlich zu sagen, das ist kein Diss an die Maske, das ist meine persönliche Befindlichkeit, wenn es um die Auswahl der Perücken für bestimmte Stücke geht, wo ich mich unwohl damit fühle. Und das andere ist, Perücke tragen bedeutet auch, ich brauche beim Abschminken länger.
Ja, okay, aber es gibt einen Trick.
Erzähl.
Also wenn du zum Beispiel nicht bis zu allerletzt spielst, schon ein bisschen vorher fertig bist und du wartest nur auf Applaus, dann kannst du doch schon gewisse Haarnadeln aus deiner Perücke lösen und diese Haarnadeln einfach schon irgendwo so in der Hosentasche oder so sammeln.
Aber hast du noch den ganzen Mastix in der Fresse, der muss ja auch runter. Und manchmal, wenn ich den nicht richtig abmache, habe ich am nächsten Tag dann noch so einen Rest und das fühlt sich an wie getrocknete Sperma auf der Stirn.
Ja, aber machst du das nicht
und
mit so einem Öl?
Ich habe dann wirklich immer einen Moment, wo ich denke, ist das Mastix oder ist das getrocknete Sperma? Das bedeutet, dass es die Möglichkeit gibt, dass es getrocknete Sperma sein könnte.
Aber wie solltest du, Georg B., über Nacht getrocknete Sperma an deine Stirn bekommen?
Das ist nämlich die Frage. Wenn es für mich nicht unwahrscheinlich ist, das als Option zu Wege zu ziehen, dann bedeutet das ja was, liebe Zuhörer.
Innen. Ich finde es gerade sehr gruselig. Eigentlich möchte ich gerade...
Ich wichse mir halt Jan auf die Stirn. Ist einfach so.
Ja,
shame on me. Hau raus. Nur
ich wollte
verurteile
keine
mich.
Bilder in meinem Kopf. Ich wollte sie nicht.
Und jetzt das ist mein Fetisch. Das ist mein Bilderfetisch. Und jetzt kann es keiner mehr vergessen. Das nächste Mal, wenn die Leute mich sehen, denke ich, ah ja, da denken die, das ist Georg B., der Stirnwichser. So mein Ding einfach.
Topic change.
Ja, Topic change. Apropos.
Mitarbeiter der Woche.
Der Woche.
Der Woche. Wer ist denn das?
Das ist, pass auf, Dr. Christoph Sebastian Garvin Wahlefeld.
Ja, geil. Und warte, ich habe jetzt hier einen Text zusammengefasst, warum er Mitarbeiter der Woche ist.
Oh, bitte.
Christoph Wahlefeld ist Mitarbeiter der Woche nicht nur, weil er unser Theaterdiplomat als künstlerischer Betriebsdirektor ist, nicht nur, weil er einen Doktortitel hat oder einen Studiumsabschluss in den Bereichen Germanistik, Literatur und Sprachwissenschaften und nicht nur, weil er Theaterstücke schreibt, unter anderem Crybaby, was zurzeit am Theater Bielefeld läuft und nicht nur, weil er deutlich mehr Fame hat als Georg Böhm, sondern weil er vor allem ein echt netter Kollege ist.
Fick dich, Noah Becker. Noah Becker, fick dich, Noah Becker. Ja, sehr gut. Ja, genau, das ist eine sehr gute Umschreibung von Christoph Wahlefeld.
Gut,
und,
oder?
Und ein sehr wahrer Fakt über mich. Das ist toll. Das hast du gut, wie du die beiden Dinge so verquickt hast.
Ja, oder?
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 Ja,
ich dachte, ich überrasche dich damit. Ich dachte, das freut dich.
Ja, mega.
Ja?
Mega.
Okay.
Christoph Wahlefeld hat auch so eine sehr komplizierte Doktorarbeit geschrieben, aber ich glaube, das verrät er uns jetzt auch gleich nochmal im Interview, oder?
Ja, oh Gott sei Dank müssen wir das jetzt nicht wiedergeben, weil das würde ich nicht... Nepomuk.
Nestreu? I don't know.
400 Seiten?
Ja, easy.
Plus, minus. Ja. Nee, eher plus. Aber was talken wir? Hören wir einfach rein, oder? Herzlich willkommen, Christoph Wahlefeld.
Herzlich willkommen, Christoph Wahlefeld, unser Mitarbeiter der Woche.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Christoph Wahlefeld. Wieder hart aneinander geschnitten. Was macht ein Mann wie du im Theater?
Ein Mann wie ich im Theater, der organisiert diesen ganzen Laden. Also künstlerischer Betriebsdirektor sorgt dafür, dass der künstlerische Betrieb läuft. Von der Dispo, die die Chefdisponentin macht, die ich supervisiere, über Verträge mit Künstlerinnen und Künstlern, die verhandelt werden müssen.
Ich hatte bei dir noch kein Vertragsgespräch.
Das ist schade, Georg.
Ich schon zwei. Drei.
Oh. Ja, drei. Drei.
Oh, da wäre richtig was rausgekommen. Christoph und Nick, wir sind so. Da passt kein Blatt Papier dazwischen.
Ja.
Ich bin ja Großverdiener im Vergleich zu
mir. Aber ich habe gelernt, dass wir jetzt quasi auf einem Verhandlungsbasar waren.
Ja, genau. Ich frage,
was ist ein Verhandlungsbasar?
Es gibt so zwei Möglichkeiten. Du hast halt vor dir ein Budget liegen. Da weißt du, wie viel Knete du ausgeben darfst. Mhm. Und dann frage ich meinen Verhandlungspartner immer, willst du mit mir auf den Bazar gehen oder soll ich dir einfach direkt sagen, was mein Maximum ist? Und je nachdem, was dann als Antwort kommt, so wird die Verhandlung. Wenn derjenige sagt, das Maximum, dann sage ich wirklich mein Maximum, was ich ausgeben darf. Und dann direkt dahinter die Frage, friss oder stirb. Mhm. Und wenn derjenige sagt, ich möchte auf den Bazar, dann fange ich halt entsprechend tiefer an, damit ich irgendwann entweder an den Punkt komme, dass wir uns auf meinem Maximum treffen. Oder, und das ist sozusagen die Gefahr für denjenigen, der mit mir verhandelt, dass wir auch unter dem bleiben, was ich maximal ausgeben darf.
Geh aufs Ganze mit dir.
Das ist total geil.
Aber du hast ja auch einen Song dann einfach, die Kündigung. Machst du dann noch?
Nein, aber ich habe auf meinem Schreibtisch drei so Buzzer stehen.
Was mich echt total interessiert, also wenn du so, du weißt ja erstens, dass du im Prinzip viel länger im Voraus weißt, was ich zum Beispiel in der nächsten Spielzeit oder übernächsten Spielzeit singen würde. Mhm. Ja, und ich erfahre
das. Und vor allen Dingen wann und so weiter.
Aber wenn du auch weißt, wer gekündigt wird. Mhm. Geht dir sowas nahe? Wie gehst du mit sowas um?
Mir geht's immer nahe. Ich mache mir so Entscheidungen nie leicht, wer nicht verlängert werden wird und so weiter. Das macht sich aber keiner.
Wer bespricht das eigentlich alles? Einfach so mal unter uns?
Das besprechen viele Menschen. Also das entscheide ich ja nicht allein, sondern mit Spartenleitung, Intendanz und
der
so
Pforte.
Weiter und so weiter. Der Pforte. Der Pforte.
Der Kantinenfrau.
Dann fragen wir vielleicht auch nochmal so ein paar Menschen auf der Straße, so die so random rumlaufen, Raucherbalkon und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu besprechen. Ihr seid halt nie da, wenn diese Themen angeschnitten werden.
Das ist also ein sehr transparenter Prozess.
Absolut. Für viele, nur nicht für euch zwei.
Yay.
Ja.
Tja, also man muss manchmal Menschen auch Dinge mitteilen, die sie nicht gerne hören. Also was weiß ich, ich kriege einen Urlaubsschein, da möchte jemand zur Hochzeit der Schwester fahren. Aber ich sage, nein, du spielst da eine Vorstellung. Da kann es einem auch schon mal passieren, dass man im Büro wüst beschimpft wird. Und da muss
ist
man,
es ja. schon?
Das ist schon passiert. Natürlich ist man in dem Moment verletzt, aber das ist so, okay, ich verstehe es. Ich hätte genauso reagiert, wenn
du bist aber cool.
mein Betriebsdirektor mir gesagt hätte, nö, ist nicht. Naja, cool, also frag mal meine Schreibtischschubladen. Die kriegen einige Tritte am Tag ab.
Um dem Publikum mal zu erklären, Disposition, das ist ja schon auch echt ein Streitthema.
Das
schon
ist
Königsdisziplin. Das ist ein ewiges Streitthema, ja.
Genau, weil also du musst ist viele Sparten, viele Personen und dann noch Orchester und Chor und alle unter einen Hut bekommen.
Und so, die Leute haben alle so Künstlerbefindlichkeiten.
Alter,
und viel aber Spaß. Oh.
Ja. Mhm. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man nichts persönlich nimmt. Im ersten Moment nimmst du Dinge auch persönlich, aber dann ist es so.
Hast du da ein Ritual?
Nö, aber ich habe ein buddhistisches Zen-Sprichwort. Setz dich an den Fluss und warte, bis die Leichen deiner Feinde an dir vorüberschwimmen.
Hui. Den Satz nehme ich mir mit.
Nee, ich stelle mir das gerade in dem Theaterkontext
vor. Und die Feinde wechseln halt sehr, sehr oft. Ne?
Oh. Ja.
Wem wärst du lieber nicht begegnet?
Aber eigentlich musst du nur ein Schild an deine Tür hängen. Ich überliebe dich.
Ja.
Pass auf, Kalenderspruch. Ich überliebe dich.
Oh.
Oder? Ist der Dieb?
Georg, ich schubse dich auch
schon. Das ist schon der dritte heute,
Chris. Boah, du, Georg, ey. Ein tiefer Platz in der Kathedrale meines Herzens, ich sag's dir.
Später schubst sich Georg auch noch.
Aber zurück zu Christoph.
Ja, da jetzt aber Christoph Wahlefeld einfach deutlich mehr Fame hat als du, wollten wir nochmal zu dem
Punkt. Wer nicht nur hat Bäcker. Und fick dich.
Das Interessante ist einfach, dieser Beruf, den du gewählt hättest nach dem Abitur, es aber nicht gemacht hast. Georg, willst du raten, was Christoph als Beruf gewählt hätte nach dem Abitur?
Fußballprofi. Hätte ich gesagt, wenn ich Christoph nicht kennen würde. Nein, wenn man Christoph so sieht und seine Kompetenzen kennt, dann hätte ich gesagt, Steward.
Ja.
Richtig. Volltreffer, Georg.
Ja, ich wäre gern Flugbegleiter geworden.
Du wärst gern Flugbegleiter.
Aber warte, du musst die Geschichte mal erzählen. Also wieso, wie kommst du nach dem Abitur auf Flugbegleiter?
Weil ich wollte eigentlich auch nicht zum Theater, sondern ich war einigermaßen erfolgreich beim Segeln. 420er und so weiter, das ist die letzte vorolympische Klasse.
Was heißt wow. 420er?
Das hat mit der Bootslänge zu tun.
Die sind dann 4,20 Meter?
Korrekt, genau.
Abitur?
Und dann habe ich mir aber, weil du stehst halt immer so auf dem Rig, auf der Kante vom Boot und so weiter, das hat irgendwann mein rechtes Knie nicht mehr mitgemacht, dann ist es kaputt gegangen, es wurde repariert.
Was ist denn da kaputt gegangen am Knie?
Es ist so, frag eher, was ist nicht kaputt gegangen? Also es waren so Kreuzbänder, es waren die Außenbänder, es war Henkelkorb und so weiter. Also das Ding ist wirklich regelrecht mir um die Ohren geflogen, das rechte Knie während einer Regatta. Und dann bin gar nicht mehr so richtig vom Boot gekommen, also mehr so gerobbt, weißt du? Und dann war klar, okay, das ist
aber Krankenhaus durch die Haltung auf dem...
Durch die Haltung, also stehst halt immer wahnsinnig auf dieser Kante und gehst ganz viel, machst du aus den Knien heraus und so weiter.
Gehst du so die Wellen mit?
Gehst du so Wellen mit und so weiter und so weiter.
Und du warst tatsächlich kurz davor...
Also mein Traum war damals... irgendwie, was weiß ich, Olympiateilnahme und so weiter und dann irgendwie die großen Regatten, Volvo Ocean Race. Ne?
Wäre das also realistisch gewesen? Also warst du an einem Stand, wo tatsächlich möglich
ist? Es war nicht unrealistisch, okay. Es war ein Versuch wert. Es war aber dann klar, also es wurde repariert, dann habe ich wieder antrainiert und dann ging es ein zweites Mal kaputt und dann war es vorbei. Lebenstraum ging kaputt und stehst halt da kurz vorm Abitur, schwerst pubertär mit 18 und denkst dir, Scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann war so, ja, mein Gott, wirst halt Flugbegleiter und lernst die Welt kennen. Außerdem mag ich es sehr, das mochte ich damals schon, so Gastgeber zu sein. Und dann habe ich aber mich doch irgendwie erstmal für eine Hospitanz am Theater entschieden und bin dann beim Theater geblieben. Und
wer hat dich da in der Zeit irgendwie aufgefangen? Wie kommt man auf Theater, wenn man in dem Alter ist?
Ich bin wahnsinnig gerne ins Theater gegangen. Meine Großmutter ist ganz oft mit mir ins Theater gegangen. Sie hat auch alles ertragen, wie das halt so mit Kindern ist. Ne? Also ich hätte sie auch mir 35 Mal angeguckt, aber es waren dann am Ende, glaube ich, irgendwie nur 12 oder 14 Mal, habe ich den Zauberer von Oz mit ihr gesehen. Und sie ist jedes Mal wieder losgegangen, hat Karten gekauft. Und dann wurde eine Hospitanz ausgeschrieben. Dann habe ich mich auf diese Regie-Hospitanz beworben und bin dann irgendwie so reingesogen worden.
Ich habe auch gelesen, dass du irgendwie in so einem Interview gesagt hast, du liebst es, einen Job zu haben, in dem du rein subjektiv sein darfst.
Total. Das ist ja das Geile am Theater. Also als Betriebsdirektor kannst du nicht ganz so subjektiv sein. Ich war ja davor Dramaturg und bin es im Herzen immer noch.
Und Autor, by the way.
Ja, es ist ja artverwandt. Und ne? Doktor. So gleiche Rasse, andere Spezies. Hm.
Christoph also ist auch so Doktor. Doktor für was eigentlich?
Dr. Phil.
kannst du nur einmal, bevor du die Frage beantwortest, nochmal dein Doktorarbeitsthema kurz...
Mein Dissertationsthema. Ja, komparative danke. Inhalte in den Theaterstücken Johann Nepomuk Nestrus in Bezug auf die Sozialgeschichte des österreichischen Biedermeiers. Kannst du es wiederholen?
Biedermeier.
Nepomuk.
Nepomuk. Nestreu.
Zu wem wärst du in deinem Leben lieber nicht begegnet?
Sparkassen-Marco.
Wer war denn das nochmal?
Sparkassen-Marco war ein Typ, mit dem ich zur Schule gegangen bin.
Wie groß war der?
Größer als ich.
War der auch so aufgepumpt oder war der ein großer Schlacks?
Das war eigentlich ein totales Hemd, das war ein Schlacks.
So wie ich.
Noch schlaksiger. Dann war ich halt auf dieser Party und Sparkassen-Marco dachte, ich hätte seine Freundin komisch angeguckt und meinte, mich beim Gehen dann verprügeln zu müssen. Und habe ich ihn am Montag, witziger Funfact, im Sozialwissenschaftsunterricht wieder getroffen. Sparkassen-Marco gehört zu den Typen, den ich...
Grüße gehen raus, wir finden dich.
Grüße gehen raus an Sparkassen-Marco.
Zurück zum Thema. Gibt es einen peinlichen Gedanken, der dich vom Schlafen abhält?
Stottermurmel, es geht schon los. Wenn ich darüber reden will, versagt mir die Sprache. Okay. Was ich überhaupt nicht kann, ist flirten, wenn es um mich selber geht. Ich habe kein Problem damit, durch einen vollbesetzten Saal zu flirten, mit irgendwelchen Agenten zu flirten am Telefon oder Agentinnen mit Verlagsmenschen und so weiter und so weiter. Aber sobald es darum geht, ich will jetzt was für mich erreichen. So, weißt du, dass der auf der Premierenfeier nur mit mir redet und mit keinem anderen und so weiter. Da versage ich total. Es gab neulich eine schöne, da wollte ich jemand sehr Nettes aus unserem Haus ein Kompliment machen.
Wie sah dein Kompliment aus? Was
wollte irgendetwas Nettes sagen und es kam raus, coole Strümpfe.
Echt?
Na, nice. Ja, aber coole Strümpfe ist gut.
Aber wie hat er denn reagiert? Also ist er dann auf dein Stottern eingegangen oder hat er irgendwie so...
Es kam nur ein freundliches, du auch. Okay, das Teststräuchchen, also der Test ist fertig, die Stäbchen hier rein, bitte.
Oh, das ist wie so eine Hollywood-Teenie-Komödie, aber in der Liebe wird man auch nicht alt, das ist halt einfach so.
Ja, nee, oder?
Nur weil es schwer ist, hat Wert. Und alt, was Wert hat, ist auch schwer. Ist einfach so.
Ich habe mich ja, also ich bemühe mich dann.
Läuft
also,
bei mir. Läuft bei mir heute.
Böhm, Alter. Coole Strümpfe hat mich tatsächlich abends echt lange wach gehalten.
Was ich mich frage, also ich meine, du musst nicht darauf antworten, ja, aber es interessiert mich so prinzipiell. Ja. Wünschst du dir irgendwann mal in deinem Leben einen Heiratsantrag zu bekommen oder würdest du den machen?
Ich wünsche mir einen zu bekommen.
Ja?
Ja, allein schon, weil ich dann wahrscheinlich auch sowas Dummes sagen würde wie coole Strümpfe oder so etwas, hoffe ich, dass einfach irgendwann der Typ vor mir niederkniet und sagt, willst du mich heiraten? Ja, nein, vielleicht. Und dann
wann hattest du denn Coming Out eigentlich? Wie alt warst du da?
Mit 19.
Und wann hast du es gewusst?
Früher.
Okay.
Ja.
Viel früher oder früher?
Früher, ich würde sagen, so mit 15 habe ich es gewusst. Mhm. Dann kam mit 19 das Coming Out, das war auch so ein bisschen Schritt für Schritt. Da habe ich mich tatsächlich mal richtig geärgert, weil es war, also man so, also ich muss euch, also ich muss euch was sagen. Und dann sagte man es und dann so, ja, das haben wir uns schon gedacht, ne? Und ich so, super.
Toll.
Toll, ihr hättet ja auch mal,
vielleicht
mal jemand von euch hier, also ich meine so einen Hinweis. Nee, das hättest, musst du schon selbst rausfinden. Ja, ich hätte mich über eine Begleitung echt gefreut.
Ja, Christoph, ey, also vielen Dank.
Ich wollte die Shame-Songs.
Die
Shame-Songs, wirklich, okay. Diese mir ganz wichtig.
Ja, okay,
weil
okay.
Ich weiß ja jetzt schon, dass Christoph und ich da wirklich in einer Liga spielen.
Einfach. Ja, okay. Also Christoph, so. Hast du einen Shame-Song für uns?
Ich habe eine Shame-Playliste.
Okay,
mit so allem, was man als schwuler Mann aus den 70ern, 80ern besitzen muss. Und wenn ich total betrunken bin, entstehe ich ja darauf, Dieter Thomas Kuhn laut zu hören, live, also diese Live-Platten laut zu hören.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, du hast ja auch ein Stück geschrieben. Du hast ja nicht nur ein Stück geschrieben. Das läuft ja auch im Theater Bielefeld. Kann man sich ansehen. Crybaby.
Ja, strömt in Scharen.
Janis Joplin.
Die hat ja einen geilen Spruch gesagt, wie ich finde. Ne?
Ja.
Also das ist so einer der Lieblingszitate aus dem Leben von Janis Joplin. Ist Freedom is just another word for nothing left to lose. So, Georg Böhm. Das setze ich dir jetzt und all deinen Weisheiten entgegen.
Ich sehe die Stirnfalten bei Georg B.
Verarbeite ich, dekonstruiere ich, baue ich neu zusammen, mache ich 3 draus. Easy. Dann musst du im richtigen Kontext raushauen.
Mhm. So, den aber den hast du gerade nicht, ne?
Natürlich nicht. ja, den Rest habe ich vergessen. Die anderen 2 kriegst du, die schicke ich dir per SMS.
Okay.
Sehr gut, das war das Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Oh, scheiße, hätte ich gern souverän darauf reagiert gerade. Naja, shit happens, was soll ich sagen? Sonst nehmen wir einfach nochmal auf. Ich weiß nicht, ob
die Nein. Zeit
hat. Das hat mich ja jetzt irgendwie gefreut, dass ich den Böhm doch noch mundtot bekommen habe am
ja,
Ende, oder?
Ja,
das ist voll easy.
Ich bin sehr stolz auf dich.
Danke.
Du musst nur eine Frage stellen, die wirklich Kompetenz erfordert, dann bin ich raus.
War super nice, oder?
Ja, mega gut. Man muss dazu sagen, wir haben das Interview 2 führen müssen, weil du ja jetzt, du wirst ja jetzt, wie sagt man, Podcast-Agentin, kann man dazu sagen?
Ja, kann man ja so sagen. Also genau. Meine eigene Agentur, mittlerweile mein eigenes Equipment.
Wir wollen das jetzt an der Stelle nicht vertiefen.
Nein.
Was schön dadurch war, ist, dass wir 2 mit Christoph geredet haben und wir haben 2 ganz anders mit ihm gesprochen. Das fand ich richtig toll. Ich mag den Mann auf so vielen Ebenen. KBB ist wirklich einer der beschissensten Jobs, nicht weil es ein Scheißjob ist, sondern weil du echt viel handeln musst und eine krasse persönliche Aufstellung haben musst, um da zu bestehen.
Ja, und also eben, und nicht nur, dass er Theaterdiplomat ist, sondern dass er auch wirklich juristisch unfassbar krass aufgestellt ist. Also,
und der ist nett und vor allen Dingen ist der lustig.
Ja, voll. Und,
oder?
Und kein Machttyp, sondern einfach, der hat seinen Job unfassbar geil gemacht. Du konntest mit ihm über alles reden, du konntest mit ihm verhandeln.
Geht. Ja. Schade, dass du gehst, Christoph.
Sag mal, warum hast du eigentlich keinen Doktortitel?
Ich habe auf meiner Bahncard habe ich einen Doktortitel, auf der anderen habe ich einen Professor-Doktor und dann habe ich einen Doktor-Doktor-Professor.
Ernsthaft?
Ja, safe.
Wie geil ist das denn? Wieso komme ich denn nicht auf sowas?
Ich bin da auch nicht drauf gekommen. Lisa ist drauf gekommen. Ich habe sie geklaut und habe einen Professor-Doktor-Doktor draus gemacht. Genau. Wie sagt
können wir auch einfach Herr Nohard Becker nennen, weil das vermuten eh die meisten.
Dann machst du die Leute richtig
verrückt. Dann mache ich die alle wirklich richtig verrückt. Topic Change.
Topic Change.
Gossip!
Wir sind schon beim Gossip.
Ja, und weißt du, ich bin richtig stolz auf meine beiden Gossips, die ich heute für dich habe.
Dann hau mal raus, Noah.
Also, Ein türkischer Bauer setzt zur Winterzeit neuerdings seinen Milchkühen VR-Brillen auf, um ihnen zu suggerieren, dass sie auf einer grünen Weide stehen, lässt klassische Musik dazu laufen und die Milchkühe produzieren tatsächlich am Tag im Schnitt 5 Liter mehr Milch.
Pro Kuh 5 Liter?
Pro Kuh. Eigentlich produzieren Milchkühe um die 22 Liter durch die VR-Brille. Also, und ich habe mir das Video dazu angesehen. Das ist ein junger türkischer Bauer, der quasi dann pro Auge der Kuh dann die VR-Brille aufsetzt. Also hat die Kuh dann im Prinzip 2 Brillen auf. Und die denkt, die ist auf so einer grünen Weide und da läuft klassische Musik. Und die produziert dann 27 Liter Milch.
Ist das abgefuckt?
Ja, ey, oder?
Weißt du, der züchtet sich so Matrix-Kühe. Und das ist eine Kuh. Das ist doch scheiße. Ja, die soll da einfach stehen, Gras fressen, 7-mal Gras fressen und dann derbe kacken und ein bisschen Milch machen.
Na, aber das Ding ist einfach, dass quasi so sehr betont wird, dass diese Kühe so happy sind.
Sind sie?
Ja, aber stell dir vor, es gibt unter unseren ZuhörerInnen Bauern, so Milchbauern, die sich jetzt durch diesen Podcast dazu inspirieren lassen.
Und dann bietest du dir eine blaue oder eine rote Pille an der Kuh. Dann können wir entscheiden, wie die jetzt so weiterleben will.
Versehentlich ist aber die Achterbahn drauf abgespielt.
Oh. Shit, du kannst, oh, was du da machen kannst.
Was du da machen kannst.
Oh, wenn man so richtig Spaß haben will, dem türkischen Bauern irgendwie komplette Geschäft versauen, wenn man sich in das System hackt. Also weird. Finde ich ja. Sehr weird. Das ist ein Power-Gossip. Was ist ein anderer Gossip?
Ja, auch ein ziemlich geiler Gossip. Ja. Und ich habe dazu auch Bilder, also um das so ein bisschen... Also was
das ist ja immer gut für einen Podcast.
Nein, Bilder, damit du beschreiben kannst, im Publikum beschreiben kannst, was das für Menschen sind.
Porno.
Tatsächlich kommt Porno mit drin vor.
Mm, dann wird's gut.
Ja, dann wird's gut. Okay, es geht um einen Bischof. Einen spanischen Bischof.
Also hier das ist aber nicht die Art von Porno, die...
Warte. Und zwar, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Bischof Javier Novell Goma hat sich in eine Erotikbuchautorin verliebt. So, jetzt pass auf. Und deshalb tritt er als Bischof zurück und gibt sein Zölibat ab.
Klar, weil er die Alte knallen will.
Also, ich zeig dir mal ein Bild von ihm, ja? Wie würdest du ihn so beschreiben?
Kinderliebend.
Ja, ein bisschen schräg, ne? Also ein bisschen beängstigend so.
Unauthentisch freundlich.
Es ist nämlich deshalb so schräg, weil er extrem konservativ ist und er spricht sich nämlich gegen Abtreibung, Homosexualität und Sterbehilfe aus und er verfasst Schriften über Exorzismus und führte auch schon Teufelsaustreibungen durch. So.
Durch die Banken, richtig guter Mann.
Weiter. Richtig guter Mann. So, und jetzt verliebt er sich. Bei dieser Herzdame handelt es sich um die 38 Jahre alte Buchautorin und Psychologin Silvia Caballol. Ihre Werke sind nach Angaben spanischer Medien satanisch-erotischen Inhalts. Titel wie Die Hölle von Gabriels Lust. Und sie ist auch noch geschieden und Mutter zweier Kinder. Also so alles, was einfach für so einen Typen...
Wie sieht denn die aus?
Okay, ich habe jetzt Bild hier für dich. Hier.
Alles klar.
Mann, Range 2.
Latenter verliebt sich in Work and Travel Australien, jetzt Startupperin aus Köln.
Und um die 15 Jahre jünger als er.
Ja, eine Überraschung.
Ja, genau.
Die sagen da fast anderthalb Jahrzehnte, weil das erstmal krasser klingt als irgendwie 12 Jahre.
Ja.
So, okay. Finde ich ist erstmal nicht das Ding. Wilde Ehe. Klingt ja auch erstmal krasser als, die haben einfach eine gute Zeit und der Mann hat jetzt für sich nochmal ein paar neue Dinge entdeckt und kann vielleicht ein Stück weit liberaler aufgucken. Oder aber seine komplette Anti-Haltung wurde jetzt von ihr halt so hart ad absurdum geführt, dass er...
Ja, also das Absurde eben finde ich daran, also wenn wir das jetzt mal runterbrechen, ja, hat sie ein konservativer Mensch tatsächlich in eine sehr wilde und fortschrittliche und aktuelle Frau verliebt, ja.
Jede zweite Hollywood-Komödie.
Ja, aber das Absurde ist, du findest diesen Artikel in jeder Zeitschrift, in der Berliner Zeitung, in der Welt, in der Zeit, bei Spiegel, keine Ahnung, findest du
es... Gibt es gerade nichts, worüber wir berichten können?
Also es gibt schon Dinge, also ich meine Corona und ihn halt. Und das fand ich so absurd, weil ich denke halt so, ja, da hat sich halt ein Bischof, okay, der hat sein Zölibat abgelegt und eine Frau verliebt. Ich finde, es soll es halt viel mehr geben. Ich finde, Zölibat...
Ja, ihr Bischöfe, geht raus. und knallt 10 Jahre jüngere Erotikautorinnen.
Okay, da ich, also hier so, ich mache jetzt hier mal so voll die Debatte auf, aber ein Zölibat ist ja genau das, was eigentlich diese Menschen letztendlich ja zerstört und in Richtungen treibt, die einfach sehr ungesund sind. Du meinst,
wenn man sich sinnloserweise im Druck aussetzt, der genau. wieder unsere komplette Natur ist?
Genau.
Wenn man sich 80 Jahre lang seinen eigenen Trieb entledigt?
Ja.
Dass
ja.
das eventuell zu Spannungen führen kann, die ungesund sind? Da habe ich tatsächlich ja keinen Schiss vor und da bin ich auch hart, also das kann ich einfach so sagen, weil ich glaube, das ist für mich einer der größten Skandale,
ja.
dass diese Vorfälle überhaupt nicht aufgearbeitet sind und dass ja. es scheinbar einen rechtsfreien Raum
ja.
für Priester und so
ja,
weiter gibt.
Safe.
Da, das macht mich richtig sauer. Ich verstehe
es,
ich will das einfach nicht verstehen.
Georg, okay, was sind denn deine Gossips?
Tatsächlich?
Nee, du machst erstmal dazu? Den Mund leer. Ohne Scheiß, ich bringe mich sonst um. Ich schneide und du hast die ganze Zeit den Mund voll. Ich flippe aus, ey.
Nein, ich esse erschreckend wenig in der Folge.
Ja? Mhm. Ja, jetzt weiß
manchmal ich, mache ich auch extra so.
Ja, weil ich dir schon gedroht habe, dich zu schubsen.
Mhm. Und das ist nicht gut, mich jetzt zu schubsen. Das wäre nicht gut. Ich habe auch wirklich Angst davor, geschubst zu werden. Schubsophobie. Oh, der war bitter schlecht.
Der war wirklich schlecht. War richtig übel. Ja, komm, hau mal deine ja. Gossips raus jetzt.
Mein Gossip ist Don't Look Up. Ich gucke so auf Netflix und habe einen freien Abend gehabt, hatte keinen Bock zu masturbieren. Zu
Danke
wenig
für
hübsche
die
Jungs.
Info.
Jetzt habe
ja.
ich alle nochmal zusammengefasst.
Danke. Okay. Oh, ich freue mich sehr. Oh, schön.
Und dann scroll ich so durch Netflix und dann sehe ich so, ah Mensch, ah guck mal, ah, Don't Look Up, wer macht denn da mit? Ui, sehe so einen Cast und dann lese ich mir kurz durch und denke, oh, könnte interessant werden. So fange ich so an zu gucken. Mhm. Dann geht der Film so los, dann denke ich, aha, ja, gut, ganz nett, ah Mensch, Jennifer Lawrence. So. Dann sind die irgendwann bei der Präsidentin, Meryl Streep. So, und dann glaubt die denen irgendwie nicht oder sagt so, dass das irgendwie jetzt gerade nicht so wichtig ist.
Wir müssen nur sagen, dass Leute, die es noch nicht gesehen haben, ne, Spoiler-Alarm.
Ja, nee, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Weil ich habe dann den Film ausgemacht, weil ich gedacht habe, oh, alt klar, gibt es da so ein großes Problem, alle sehen das, keiner glaubt den, weil, oder was heißt, die glauben den schon, aber alles andere ist gerade wichtiger. Jetzt wird bestimmt noch irgendein Superreicher kommen, dann gibt es irgendwelche Influencer, Und. So habe ich mir das irgendwie ausgemalt. So, und dann habe ich den so beiseite geworfen. Und dann höre ich so im Theater das so losgehen. Ah, voll der geile Film. Spielen alle süß. Dann hat Nicole den heute geguckt. Und dann habe ich gefragt, und wie war's? Und dann hat sie mir so erzählt. Und dann habe ich gedacht, alles richtig gemacht. Das ist ein Film, der wird mich null überraschen und pisst mich hart an. Weil ich denke, wenn ich so einen fantastischen Cast an Start bringe und wenn ich mir ein sensibles Thema suche, dann doch bitte irgendwie so, dass ich überrascht werde. Also, das hat mich tierisch aufgeregt.
Ich habe den Film gesehen. Was denkst du? Bin ich pro oder contra?
Ich hoffe, dass du contra bist. Oh, du bist pro.
Nein, ich hatte genau dieselben Empfindungen. Also ich war, also erstens hat es mich ziemlich abgefuckt, dass der für diese Thematik viel zu lange war, der Film. Leonardo DiCaprio hat mich hart genervt. Ich verstehe natürlich diese ganze Gesellschaftskritik und die ist ja auch gut und ich weiß nicht, aber ich finde eben der ganze...
Aber die ist so auf die 12, da kann ich nicht entdecken. Da denke ich so, okay, das ist jetzt der...
Ja, so. Und am Anfang habe ich noch gedacht, so nach so ein paar Minuten, ach, bin ich mal gespannt, also worauf will denn der Regisseur bitte hinaus? Ich kapiere es nicht. Nee, echt das Offensichtliche. Mir ging es leider genauso. Und kommen wir zum Schluss? Mhm. Ja. Für mich stellt sich wirklich apropos jetzt am Ende die Frage, was lasse ich in diesem Podcast drin?
Oha, ja, was das ist wirklich raus? Eine interessante Frage.
Okay, wir haben echt sehr viele Folgen, okay. Themen, Pläne.
Okay, alles klar, wir haben wirklich viele. Wir wollen über Religion reden, wir wollen über Sex reden, wir wollen über Pornos reden, wir wollen über Beziehungen reden.
Theater Total ist ein Podcast des Theater Bielefelds. Konzept: Nohat Becker und Georg Böhm. Redaktion und Produktion: Nohat Becker.
Dann bis zum nächsten Mal, ne?
Ciao.
Ciao, ciao.